Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Die Einkäufe nach Hause tragen oder Treppen steigen. Schon bei alltäglichen Belastungen haben Menschen mit einer chronischen Bronchitis, einer COPD, schnell das Gefühl, sie bekommen nicht genug Luft. Früher haben Ärzte ihren Patienten daher geraten, sich zu schonen. Inzwischen haben sie dazugelernt, sie raten zu Bewegung und Sport, denn körperliche Belastung beugt zum einen dem Muskelabbau vor und sorgt langfristig auch für ein viel besseres Lebensgefühl. Bei der Behandlung der chronischen Bronchitis kommt es längst nicht mehr nur auf die Wahl der richtigen Medikamente an. Chronische Bronchitis, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Die Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Die Nummer unseres Hörertelefons sage ich noch ein paar Mal im Laufe der Sendung. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen zum Hauptthema chronische Bronchitis beantworten wird. Vorher aber noch ein Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben drei Themen für Sie vorbereitet. Immer genug Sauerstoff, der Nobelpreis 2019 für Physiologie oder Medizin. Schlaganfall, jede Minute zählt, aber es gibt Ausnahmen. Und Magen-Darm-Trakt, der Erfolg einer Krebsoperation hängt auch von der richtigen Wahl des Krankenhauses ab. Nach den 11 Uhr Nachrichten schlagen wir das Radiolexikon Gesundheit auf. Heute, wie ein kleines Mädchen ihren großen Bruder das Leben gerettet hat. Es geht um einen besonderen Fall und eine besondere Krankheit, den sogenannten CBLC-Defekt. Kommt eher selten vor. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen. Professor Klaus-Franz Vogelmeier ist Direktor der Klinik für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Pneumologie, also Lungenheilkunde, am Universitätsklinikum in Marburg. Schönen guten Morgen, Herr Professor Vogelmeier.
Guten Morgen, Herr Klein.
Bei Bronchitis denken alle, naja, das muss irgendwas mit einem Infekt zu tun haben. Wie sieht das aus mit der chronischen Bronchitis? Stecken da auch Krankheitserreger hinter? Bakterien?
Also eigentlich geht es um eine Entzündung. Also Itis steht ja für Entzündung. Und was damit gemeint ist, ist, dass durch bestimmte äußere Noxen in aller Regel eine Entzündung des Bronchialsystems ausgelöst wird.
Noxen heißt Giftstoffe?
Giftstoffe. In aller Regel ist es bei uns Zigarettenrauch. In anderen Ländern ist es Biomassenexposition. Sozusagen je nach Lebensverhältnissen kann in der Endstrecke die gleiche Entzündungsreaktion in den Atemwegen ausgelöst werden, die dann eben dieses Krankheitsbild der chronischen Bronchitis verursacht.
Was meinen Sie in anderen Ländern? Was?
Also insbesondere in Ländern, die nicht so eine hohe Entwicklungsstufe haben wie wir. Indischer Subkontinent zum Beispiel, viele Länder Asiens, Südamerikas, auch in Afrika zum großen Teil, gibt es eine sehr intensive Biomassenexposition, insbesondere von Frauen. Das heißt auf Deutsch, es wird gekocht in Innenräumen, die keinen Kaminabzug haben. Und damit gibt es aufgrund der Rauche, die dabei entstehen, sehr hohe Schadstoffkonzentrationen, die dann genauso eingeatmet werden wie bei uns Zigarettenrauch.
Und schädigen dann die Lunge. Was passiert denn beim Zigarettenrauchen? Man weiß, da sind viele Stoffe drin, die nicht gut sind für die Lunge. Wie reagiert die Lunge darauf?
Es gibt verschiedene Reaktionen, die da sozusagen durch das Rauchen ausgelöst werden. Die Zellen bauen sich teilweise um, insbesondere die schleimbildenden Zellen ändern ihren Charakter. Wir brauchen ja den Schleim. Der Schleim hat ja die Funktion, dass er uns hilft, Fremdkörper, die wir eingeatmet haben, wieder loszuwerden. Die werden sozusagen vom Schleim eingefasst und dann über unsere Flimmerchen in dem Bronchialsystem wieder nach draußen transportiert.
Und dann husten wir sie aus.
Dann husten wir sie aus. Das ist sozusagen der physiologische Weg. Aber wenn man dann sozusagen diese Zellen sehr belastet, dann können die sich umbauen, dann ändert der Schleim seinen Charakter. Er wird zäher, er wird dickflüssiger, er ändert seine Zusammensetzung. Und das kann dann dazu führen, dass die Patienten auch gequält werden davon, dass sie sich sehr schwer tun, den auszuhusten. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Umbauvorgänge, die letztlich dann in diese Entzündung münden. Und diese Entzündung kann dann eben dazu führen, dass die Patienten nicht nur Husten und Auswurf haben, sondern dass sich auch dann die Atemwege eng stellen. Und diese Engstellung, also diese Verengung der Atemwege, macht dann eben viele Folgesymptome wie Atemnot und so weiter.
Entzündung ist ja normalerweise ein sinnvoller, richtiger, wichtiger Schutzmechanismus des Körpers, eben gerade auch zum Beispiel bei der Bekämpfung von Infektionen. Wie sieht das aus, wenn hier die Bronchien sich entzünden, dann ist es eher ungut, oder?
Das ist ungut. Diese Entzündung kommt sozusagen zu keinem Ende. Eine normale Entzündung, die den Sinn hat, eine akute Bedrohung abzuwehren, ist ja dann auch irgendwann mal wieder zu Ende. Das so soll es ja sein. Und in dem Fall läuft die einfach immer weiter. Und dieses immer weiterlaufen ist mit weiteren Folgereaktionen verbunden. Also es ist sozusagen eine Art fehlgeleitete Entzündung, die keinem wirklichen physiologischen Sinn dient.
Und es ist der Anfang von einem Prozess, wo die Lunge sich umbaut, aber auch Funktion verliert? Also genau. Dass das eben nicht mehr so gut funktioniert mit dem Sauerstoffaustausch?
Das muss nicht so sein, ist aber leider Gottes häufig die Folge. Also die Atemwege machen sich eng und nicht nur die Atemwege machen sich eng, sondern wir verlieren dann auch Lungenbläschen. Die Lungenbläschen, das ist ja das, wo der Gasaustausch stattfindet, die wir unbedingt brauchen. Und das, was da passiert, das nennt man Emphysembildung. Das heißt, es bilden sich dann aus diesen kleinen Bläschen große Blasen, die de facto mehr oder weniger völlig nutzlos sind, wo kaum Gasaustausch stattfindet, die nur Ballast darstellen, den man sozusagen bei der Atmung mit bewegen muss, ohne dass wirklich was passiert. Und das führt dann zu diesem Phänomen in der Summe, dass die Patienten schwere Symptome entwickeln.
Sie haben schon gesagt, die Atemwege stellen sich eng. Ist dann das Problem, dass keine Luft mehr reinkommt in die Lunge oder dass nicht genug Luft rauskommt?
Also in aller Regel ist das Hauptproblem, dass die Luft nicht mehr rauskommt. Das nennt man einen Ventilmechanismus. Das heißt, Sie können noch relativ unbehindert einatmen, aber dann kriegen Sie die Luft bei der Ausatmung nicht mehr los. Man nennt das Phänomen der gefesselten Luft. Und es ist dann wie bei einem Luftballon. Das heißt, der Ballon, der wird immer weiter, der füllt sich immer mehr mit Luft an, es bildet sich immer mehr ein Sack. Oder es bilden sich immer mehr kleinere Säcke, die dann wirklich, wo dann der Betroffene, der davon Betroffene große Schwierigkeiten hat, überhaupt noch einen Gasaustausch hinzubekommen und dauernd wie so ein Käfer atmet mit sehr hoher Atemfrequenz und sich dadurch auch erschöpft.
Was ist denn der Unterschied zum Asthma? Also ich meine, auch Menschen mit Asthma haben Probleme oft bei der Atmung.
Ja, der große Unterschied ist, dass das Asthma bronchiale in aller Regel ist es eine Erkrankung, wo es zu keiner Zerstörung von Lunge kommt. Das heißt, beim Asthma ist typischerweise sind zwar die Bronchien eng gestellt, aber wenn man den Patienten irgendwann eine gute Therapie zuführt, dann kann man den wieder sehr gut machen. Gerade mit den modernen Medikamenten, die wir jetzt haben. Bei der COPD, also chronische Bronchitis, Nachfolgeerkrankung COPD, ist das leider anders. Die ist eben gekennzeichnet dadurch, dass Lunge kaputt geht. Wir nennen das eine destruktive Erkrankung, wo es mit zunehmendem Verlauf zu immer mehr Schaden kommt.
Aber das heißt, die Krankheit lässt sich nicht heilen. Sie lässt sich bestenfalls aufhalten?
Die Krankheit lässt sich nicht heilen. Es gibt verschiedene wirklich wichtige Aspekte. Der erste Aspekt, man muss die Noxen wegnehmen. Das heißt auf gut Deutsch
bei uns, also die Gifte weg, also Rauchstopp.
Das heißt bei uns Rauchstopp, leicht gesagt, schwer getan. Darüber hinaus braucht man eine gute medikamentöse Therapie, um die Bronchien so weit wie möglich zu stellen. Es gibt bestimmte Patienten, die auch davon profitieren, wenn man ihnen inhalierbares Cortison gibt. Und darüber hinaus ist es ganz wichtig, auch nicht medikamentöse Therapiemaßnahmen zu ergreifen, um sozusagen zu verhindern, dass der Körper immer schwächer wird über die Zeit.
Nicht medikamentöse Maßnahmen heißt Bewegung, Sport?
Das ist der zentrale Punkt. Zum einen müssen die Patienten eine Schule durchlaufen, um mit ihrer Krankheit besser umzugehen. Und zum anderen sollen sie aktiv bleiben oder, wenn sie es noch nicht sind, aktiv werden, weil das von der Prognose her von entscheidender Bedeutung ist.
Aktiv werden, eine ganz wichtige Rolle spielen da die Lungensportgruppen und Lungensportvereine. Meine Kollegin Renate Rutter hat eine solche Gruppe mal besucht in Köln.
Oh, hallo zusammen, schön, dass ihr heute alle da seid. Wir fangen an und bewegen uns ganz locker durch den Raum. Achtet auf eure Atmung, auf geht's.
Dienstagnachmittag, eine Turnhalle in Köln-Ehrenfeld. Zum Warmwerden gehen die Teilnehmer der Lungensportgruppe zügig durch die Turnhalle.
Schultern sind unten, Hälse sind lang, nettes Gesicht machen. Ne? Wir starten mit dem Band hinter dem Rücken und dann beim Einatmen geht ihr zumindest mit den Händen auf Schulterhöhe. Dehnung, Brustmuskulatur, Arme weiter nach hinten, Schultern bleiben unten. Beim Ausatmen, Schrittchen für Schrittchen gehen, die Arme schließen gegen den Widerstand des Bandes und dann langsam wieder weiter. Eure Atmung gibt die Geschwindigkeit vor, es ist kein Wettrennen.
Übungsleiterin Nathalie Kienle hat eine spezielle Fortbildung für Lungensport. Sie leitet heute die Übungsstunde der kleinen Gruppe mit Asthma oder COPD im Alter zwischen 55 und Ende 70. Nach dem Aufwärmen folgen Atemübungen.
Wir machen Kerzen ausblasen. Durch die Nase ein und dann. Wir fahren fort mit dem Taucher. Durch die Nase einatmen und dann. Also zwei Pausen beim Ausatmen machen, okay? Durch die Nase ein, ausatmen, stoppen, weiter ausatmen, stoppen, ganz ausatmen. Es ist ganz wichtig, dass wir viel Ausdauer machen. Wir machen Atemgymnastik und wir machen Kräftigung oberer Rücken. Das ist für die Patienten ganz wichtig, dass sie halt einfach Räume schaffen für die Atmung. Und wir lachen viel und das tut der Lunge auch gut.
COPD Stufe 2 in Richtung 3. Mit der Atmung, ja, das tut immer richtig gut. Ich atme schon leicht mal gar nicht tief genug, ne? Jedenfalls hier bei dem Lungensport ist das toll, ne? Da wird man angeregt, ein bisschen tiefer zu atmen. Dann ist das befreiender. Die Muskulatur wird gelockert und gestärkt und man wird körperbewusster.
Ich habe Asthma. Ich kann also in der normalen Sportgruppe nicht mitmachen. Das ist so anstrengend. Ich habe den Eindruck, dass es richtig gut tut, dass man hinterher auch zufrieden ist. Und das Schöne ist natürlich auch in der Gruppe.
Ich habe auch COPD, Schweregrad 3. Und bei mir ist der Vorteil, nur dann bewege ich mich so, wie wir das zur Verbesserung der Atemmuskulatur brauchen. Alleine kriege ich das nicht hin und das hilft mir sehr. Das ist ja eine Erkrankung, die keine Besserung, sondern nur einen Stillstand im günstigsten Fall ermöglicht. Und den Stillstand, den habe ich seit vielen Jahren und das ist bei der COPD schon ein Erfolg.
In der Gruppe Sport machen, eine Reportage von Renate Rutter war das. Beim Lungensport, worauf kommt es da eigentlich an? Den Atem dann richtig unter Kontrolle zu bekommen, Herr Professor Vogelmeier?
Das ist ein Aspekt, aber die wichtigste Aufgabe ist, die Muskeln zu trainieren. Also was sich eigentlich paradox anhört, dass man mit einer kranken Lunge, obwohl man dabei schnell Luftnot entwickelt, kann man auch Muskeln trainieren und Muskeln aufbauen. Und das ist das Ziel. Die Patienten sollen in ihrer Alltagssituation wieder besser zurechtkommen.
Wie kommt das? Die Lunge spielt mit?
Die Lunge spielt, sagen wir so, die Patienten kommen natürlich an ihre Grenzen und sie können nur ganz bestimmte geringe Belastungen leisten. Aber diese geringen Belastungen, wenn man die konsequent abruft, reichen dann schon, dass die Bewältigung des Alltags wesentlich besser wieder möglich ist als ohne diese Art von Sport.
Wie viel Kraftsport ist nötig?
Ja, da sprechen Sie jetzt einen wunden Punkt an. Da gibt es noch viele Unbekannte. Also sozusagen, was ist eigentlich die richtige Art von Training? Welche Muskelgruppen soll man in erster Linie trainieren? Mit welchen Trainingsmodalitäten? Mehr Ausdauer oder mehr Kraft? Und wenn dann Ausdauer, welche Leistungsgrenzen soll man gehen und so weiter? Und da denke ich, dass da noch viel zu tun ist. Und da wäre es hilfreich und sinnvoll, wenn die Sportmedizin sich auch entsprechend engagieren würde.
Eine Patientin hat gesagt, vieles von dem, was sie in der Gruppe macht, würde sie alleine gar nicht hinkriegen. Es gibt viele Herzsportgruppen in Deutschland. Gibt es genug Lungensportgruppen eigentlich?
Das leider nicht. Also es ist eine noch zarte Pflanze. Wir haben ungefähr ein Zehntel Lungensportgruppen im Vergleich zu Herzsportgruppen. Das ist eigentlich sehr bedauerlich, weil wir mindestens so viele Lungenkranke wie Herzkranke haben und wir bräuchten viel mehr. Es gibt auch noch richtige weiße Flecken auf der Landkarte und da müssen wir alle daran arbeiten, weil aus meiner Sicht ist es vollkommen klar, dass die nicht-medikamentöse Therapie, wozu Lungensport ganz zentral gehört, genauso wichtig ist wie eine gute medikamentöse Therapie.
Wenn man sich anguckt, andere Krankheiten, zum Beispiel die Zuckerkrankheit, Diabetes Typ 2, da weiß man, oder normalen Bluthochdruck, da weiß man Sport, körperliche Bewegung kann auch helfen, Medikamente einzusparen. Wie sieht das aus bei der COPD? Also müssen Menschen, die gut trainiert sind, dann weniger Medikamente nehmen?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die Medikamente, die die Patienten bekommen, versetzen sie in die Lage, dass sie dann mehr leisten. Die machen sozusagen die Tür auf, die sind der Türöffner dafür, dass überhaupt die Leistungen möglich sind, die dann im Lungensport abgerufen werden können.
Um welche Medikamente geht es vor allen Dingen? Sie haben eine Gruppe schon genannt, dass die Bronchien geweitet werden, dass genug Luft reinkommt, aber vor allen Dingen auch genug Luft wieder raus. Ist das der wichtigste Baustein der Medikamente?
Also es ist sozusagen der Eckpfeiler der Therapie der Patienten mit dieser Erkrankung, ist die Bronchien weit zu stellen, und zwar langfristig. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Es gibt jetzt schon Medikamente, wo in einer Dose zwei verschiedene Komponenten drin sind, die das dann auch langfristig sicherstellen. Und dann die zweite wesentliche Gruppe von Medikamenten sind die inhalierbaren Cortisonpräparate, die man eigentlich primär aus dem Asthma kennt. Also die haben jetzt den Sinn, die Entzündung, die in den Bronchien besteht, zu bekämpfen und zu vermindern. Und die kommen auch bei ganz bestimmten Patienten mit ganz bestimmten Voraussetzungen in Betracht.
Heißt konkret?
Konkret solche Patienten, die sogenannte Exazerbationen bekommen, also so akute Verschlechterungen ihrer Erkrankung, die dann häufig sehr schwerwiegend sind, die Patienten oft ins Krankenhaus führen, die auch unter Umständen tödlich sein können. Patienten, die unter solchen Ereignissen leiden, bei denen sind inhalierbare Steroide zu diskutieren.
Wir haben vorhin einen Punkt schon angesprochen, man kann die Krankheit nicht heilen, aber man kann sie sozusagen anhalten. Wie wichtig ist es, sich zum Beispiel vor Infektionen zu schützen, um diesen Erfolg auch möglichst lange zu halten?
Das ist auch ein zentraler Punkt. Also wir haben ja zuerst schon mal dieses Thema nicht-medikamentöse Therapie angesprochen. Da ist Lungensport ein ganz zentraler Aspekt, aber zum Beispiel gehören da auch dazu die Impfungen. Gut belegt sind bisher Impfungen gegen Influenza, also die Grippe. Die sollte jeder Patient mit dieser Erkrankung jedes Jahr bekommen. Und die Patienten sollten auch einen Schutz gegen Pneumokokken haben, also die Haupterreger der Lungenentzündung. Diese beiden Keime, Influenza und Pneumokokken, die sind für die Patienten mit COPD sehr wichtig. Und deswegen sollte hier ein vernünftiger Impfschutz bestehen.
Wie sieht es aus mit anderen Impfungen?
Ja, leider Gottes, die Hauptkeime der COPD, die es sonst noch gibt, das sind ein paar Bakterien. Gegen die gibt es bisher noch keine Impfungen. Daran wird intensiv gearbeitet, aber das wird noch eine Weile dauern.
Welche Bakterien sind das
insbesondere? Haemophilus insbesondere. Und dann gibt es noch einen anderen Keim, der heißt Moraxella catarrhalis. Das sind Keime, die bei den Patienten, die wiederholte akute Ereignisse bekommen, von großer Bedeutung, aber dafür gibt es eben, wie gesagt, leider bislang noch keine Impfstoffe.
Das heißt, da muss man dann auf Antibiotika setzen, wenn so eine Infektion auftaucht.
Ja, wenn Patienten klinische Charakteristika einer bakteriellen Infektion haben, dann wird man in diesen akuten, krisenhaften Verschlechterungen auch ein Antibiotikum einsetzen müssen.
Sie haben vorhin gesagt, ganz wichtig auch, um die Krankheit aufzuhalten, ist bei vielen Menschen mit COPD eben mit dem Rauchen aufzuhören. Sie haben schon selber gesagt, das ist leichter gesagt als getan. Es gibt ja andere Länder, die das sehr viel konsequenter und besser machen und bessere Angebote machen als hier in Deutschland. Gucken wir zum Beispiel nach Großbritannien mal.
Ja, das ist wirklich ein gutes Beispiel. In Großbritannien gibt es einen sogenannten Smoking Cessation Service, also ein Rauchentwöhnungssystem mit Ambulanzen, die über das ganze Land verteilt sind. Das haben wir leider nicht. Wenn es bei uns sowas gibt, dann geht es typischerweise auf eine Privatinitiative zurück. Das ist sehr bedauerlich. Ich denke, wenn wir wirklich Präventivmedizin machen wollen, dann ist das eines der wichtigsten Gebote, dass man Menschen dabei hilft und sie darin unterstützt, von den Zigaretten wegzukommen.
Andere Frage, welche Angebote gibt es in Deutschland? Auf welche sollte man auch gucken und die auch nutzen?
Ja, man kann grundsätzlich eben in seiner Region suchen, ob es da eine Hilfe gibt. Häufig wird das von Lungenfachärzten zum Beispiel bereitgestellt. Dann kommen natürlich so Nikotinersatzpräparate ins Spiel, wenn sich Patienten oder Menschen schwer tun, von den Zigaretten loszukommen. Und häufig wird eben auch, oder jetzt wird eben auch sehr intensiv diskutiert, inwieweit E-Zigaretten da hilfreich sein können.
Kann eine E-Zigarette hilfreich sein?
Es gibt eine erste große Studie, die im New England Journal of Medicine dieses Jahr publiziert worden ist, aus Großbritannien, die den Eindruck erweckt, dass man damit die Erfolgsquoten verdoppeln kann im Vergleich zu Nikotinersatzpräparaten. Aber es gibt
zum Beispiel Nikotinpflaster.
Genau. Aber es gibt zwei große Caveats oder zwei große Stolpersteine. Der erste ist, auch bei E-Zigaretten haben es nach einem Jahr nur 20% geschafft. Und das zweite Problem war, von denen, die es geschafft haben, waren nachher noch über 80% auf E-Zigaretten. Das heißt, man hat einen Nikotinspender durch einen anderen ersetzt.
Mhm. Chronische Bronchitis, unser Schwerpunktthema heute. Und zu Gast im Studio ist Professor Klaus Vogelmeier, Direktor der Klinik für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Pneumologie am Universitätsklinikum in Marburg. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne nach wie vor anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64, und Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Vogelmeier hat schon ganz viele Fragen mitgebracht. Herr Marquardt aus Hudel hat angerufen. Er berichtet, er muss immer sehr stark aushusten und fragt sich, ist Schwimmsport eigentlich gut, obwohl dem Wasser Chlor beigegeben wird und dann auch in der Luft ist und auch sehr warm ist? Fragt er sich, ist das richtig?
Ja, eigentlich ist jede, wie ich es zuerst schon erwähnt habe, eigentlich ist jede Form von Sport grundsätzlich gut. Jeder sollte für sich die Sportarten raussuchen, die ihm am meisten Freude machen und mit denen er am besten zurechtkommt.
Faktor Spaß ist wichtig.
Faktor Spaß ist ganz wichtig und sonst macht man es nicht auf Dauer. Aber der Punkt, der hier gewählt wird, ist schon wichtig. Man kennt es ja aus dem Hochleistungssport. Bei Schwimmern gibt es ja überzufällig häufig Asthmatiker. Und das hängt sicher damit zusammen, dass es eben eine durch diese Chlordämpfe, die oberhalb des Wassers sozusagen zur Einatmung bereitstehen, die dann entsprechende Reaktionen des Bronchialsystems auslösen können. Nur ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei einer normalen Schwimmbelastung auftritt, außerordentlich gering.
Aus Norddeutschland hat uns der Anruf von Frau Greif-Gadebusch erreicht. Schönen guten Morgen, Frau Greif-Gadebusch.
Seien Sie gegrüßt.
Bitte sehr.
Bei mir ist vor 2,5 Jahren Asthma diagnostiziert worden und ich war bei einem Pulmologen in Kiel und da hieß es also Foster als Medikament. Bei Foster hatte ich nach 2 Monaten überhaupt keine Stimme mehr. Das heißt, meine Stimme war so flach, dass selbst im normalen Gespräch kaum etwas möglich war. Und singen konnte ich gar nicht mehr. Danach sagte er, ja, es gibt noch etwas anderes. Und zwar ein Kombi- oder ein Zweifachpräparat vor R. Und das zweite weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es über 60 Euro Zuzahlung bedeutete. Und es änderte sich nichts. Meine Frage an Sie jetzt ist, gibt es noch irgendetwas anderes, möglichst ohne Cortison, ich bin kein Cortison-Fan, womit man diese Auswirkungen, die, sagen wir, beherrschbar, aber nicht doll sind, in den Griff kriegen kann?
Ja, das, was Sie ansprechen, ist ein typisches Phänomen bei der Therapie des Asthma bronchiale. Man muss eben auch immer die Nebenwirkungen im Blick haben. Und Sie haben es schon angesprochen, inhalierbares Cortison ist die Basistherapie des Asthmas. Das heißt, bei einem normalen Asthma kommt man daran de facto nicht vorbei. Aber, jetzt kommt das große Aber, diese Reaktion, die Sie beschreiben, die Nebenwirkung, ist eben von Präparat zu Präparat sehr unterschiedlich. Und deswegen kann es sich lohnen, dass man einfach verschiedene Präparate ausprobiert. Ganz wichtig auch, das werden Sie sicher gemacht haben, aber ich möchte es nochmal erwähnen, man sollte sich immer nachher den Mund ausspülen.
Das ist klar.
Am besten sich die Zähne putzen nach der Anwendung des Präparats, weil auch das klar damit eben reduziert werden kann. Aber wie gesagt, es ist von Präparat zu Präparat sehr verschieden. Was auch hilfreich sein kann, ist, wenn man eine möglichst geringe Cortisondosis wählt. Es gibt also Cortisonpräparate, wo man sehr geringe Dosen anwenden kann.
Was ist der Vorteil?
Weil das eben eine dosisabhängige Nebenwirkung ist.
Aber dann ist das auch eine dosisabhängige Wirkung?
Ja, man kann sagen, die Wirkung, die man haben will beim Asthma, tritt offensichtlich schon bei geringen Dosen auf. Es gibt manche Patienten, die höhere Dosen brauchen, aber viele Patienten brauchen eben nicht so hohe Dosen. Und da kann es sich wirklich lohnen, eben auch mal eine Kinderdosis auszuprobieren. Das ist jetzt sozusagen ein Heilversuch, das heißt, man muss es einfach versuchen. Klar. Aber das kann eben durchaus, wenn man von dieser Nebenwirkung gequält wird, einen wesentlichen Vorteil bringen.
Mhm. Frau Greif-Gadebusch, ist Ihre Frage beantwortet damit?
Ja, damit ist sie beantwortet und ich werde also tätig.
Danke. Ich danke Ihnen und schöne Grüße nach Norddeutschland. Herr Feld hat uns erreicht aus Frankenburg an der Eder. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Winkelheide. Guten Morgen, Herr Professor Vogelmeier.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Bitte sehr.
Ich war bis vor gut 2 Wochen im Krankenhaus. Bei mir wurde nach langem Hin und Her eine Lungenentzündung gepaart mit einer eitrigen Rippenfellentzündung festgestellt. Ich hatte Flüssigkeit in der Lunge. Die Rippen wurden dann aufgemacht und die Flüssigkeit durch eine Drainage abgeleitet. Jetzt habe ich die Frage, woher kann sowas kommen? Kann zum Beispiel, wir fahren recht häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die im Sommer ja doch mit Klimaanlage klimatisiert sind. Kann eine Klimaanlage sowas verursachen?
Also kalte Luft, besonders wenn sie mit hohem Umsatz, Durchsatz läuft, wie das bei Klimaanlagen häufig der Fall ist, kann einen empfänglich machen für Infektionen. Dass aber eine Infektion so schwer verläuft, wie Sie sie gerade beschrieben haben, kann man alleine damit nicht erklären. Das sind häufig aggressive Bakterien, die eben dann nicht nur die Lunge betreffen können, sondern eben auch das Rippenfell und dann solche durchaus schwerwiegenden Krankheitsbilder auslösen können.
Also Klimaanlage alleine reicht nicht aus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Feld. Herr Habermann aus Helgoland hat uns erreicht. Er berichtet, seine Schwester braucht eine Lungentransplantation und er macht sich natürlich Sorgen und sagt, was für Probleme können da eigentlich auftreten und was sind die Risiken?
Ja, eine Lungentransplantation ist sozusagen der ultimative Eingriff, den man dann in Erwägung zieht, wenn die Lunge eben so krank ist, dass man nichts mehr für sie tun kann und ein Lungenversagen praktisch bevorsteht. Das heißt, die Patienten müssen sehr besonders ausgewählt werden. Die dürfen keine sonstigen wesentlichen Erkrankungen haben. Und ganz entscheidend ist eben die Nachversorge. Es können Infektionen auftreten, das ist ein großes Problem und es kann zu einer chronischen Abstoßung kommen. Alles das muss man im Blick haben. Deswegen muss man sich unbedingt in einem hochqualifizierten Zentrum betreuen lassen.
Chronische Bronchitis, unser Schwerpunktthema heute. Zu Gast im Studio Professor Klaus Vogelmeier vom Universitätsklinikum in Marburg. Sind viele Fragen auch per Mail gekommen. Ein Hörer, Heinz Vollmer, sagt, wir sollten doch bitte auch auf die Wichtigkeit und die Rolle der Selbsthilfegruppen hinweisen.
Ja, gar keine Frage. Selbsthilfegruppen sind ja grundsätzlich von entscheidender Bedeutung für alle chronischen Erkrankungen. Und das gilt natürlich auch für die chronischen Lungenerkrankungen. Und da gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe Selbsthilfegruppen, die auch eine immer größere Bedeutung erlangen. Zum Beispiel bei allen EU-geförderten Forschungsprojekten müssen heute Patienten Selbsthilfegruppen einbezogen werden. Und ich glaube, dass Selbsthilfegruppen da eine ganz wichtige Rolle spielen können, Patienten zu informieren, auch dazu beizutragen, dass zum Beispiel so Themen wie Lungensport und andere ganz wichtige Themen weiterverbreitet werden.
Martin Dahme hat uns per Mail eine Nachfrage geschickt zu dem Pneumokokken-Schutz durch die Impfung. Er fragt, wie oft muss sie denn eigentlich aufgefrischt werden? Er hat sich 2008 impfen lassen und sagt, da gibt es ja nun unterschiedliche Auffassungen auch bei seinen behandelnden Ärzten. Deswegen will er nochmal auf Nummer sicher gehen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eben da auch unterschiedliche Impfstoffe im Markt sind. Diese unterschiedlichen Impfstoffe haben auch unterschiedliche Wirkungsintervalle. Und es kommt eben auch darauf an, was der Betroffene für einen Impfstoff erhalten hat. Und er sollte sich da nochmal mit seinem Arzt in Verbindung setzen und das mit ihm besprechen. Weil, wie gesagt, je nachdem, welcher Impfstoff appliziert worden ist, dementsprechend sind auch unterschiedliche Intervalle relevant.
Mhm. Mehrere Hörer haben angerufen, die offenbar gerne mit dem Rauchen aufhören wollen würden, aber es nicht so ganz schaffen. Und eine Hörerin hat geschrieben, naja, ich mache keine Lungenzüge mehr, ich paffe. Hilft das?
Nee, das hilft leider nicht. Man muss ehrlicherweise sagen, dass auch diese Idee, man raucht einfach mal weniger und dann wird es schon sozusagen nicht mehr so schlimm sein, das ist inzwischen ziemlich gut untersucht, dass eben auch das nicht wirklich hilft. Die Risiken bleiben bestehen und man kann eben, de facto geht es immer darum, ja oder nein. Und was zwischendrin gibt es de facto nicht.
Eine Hörerin sagt, sie hat mehrere Rauchentwöhnungsversuche und Therapien hinter sich, die mehr oder weniger lang erfolgreich waren. Fragt, Hypnose, gibt es da irgendwelche statistischen Erhebungen, wie erfolgreich sowas ist?
Ja, es gibt ja sehr viele Versuche jenseits der Unterstützung mit entsprechenden Medikamenten. Wir haben schon über Nikotinersatz geredet, wir haben auch über E-Zigaretten oder E-Zigaretten kurz angerissen. Also da geht ja praktisch darum, Nikotin in irgendeiner anderen Form zuzuführen. Aber es gibt natürlich auch andere Konzepte, die reichen von Akupunktur über Hypnose, psychologische Betreuung. Dann gibt es dieses Verfahren, wo man einfach die Trigger meidet, die typischerweise mit zu dem Verlangen nach einer Zigarette führen. Also da gibt es viele Konzepte. Ich kann immer nur raten dazu, dass man sich einem entsprechend qualifizierten, bei einem entsprechend qualifizierten Zentrum vorstellt, dass man sich schlau macht, wo es das in der Region gibt und sich dann entsprechend beraten lässt.
Mhm. Über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, Feinstaub. Auch ein Risikofaktor zusätzlich zum, also abgesehen vom Rauchen?
Ja, das ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Da gab es ja, gerade in diesem Jahr wurde ja da sehr viel darüber diskutiert in allen Medien. Ich würde so sagen, saubere Luft ist auf jeden Fall ein Gebot und natürlich ganz besonders für Patienten, die Probleme mit der Lunge haben, muss saubere Luft ein absolutes Gebot sein. Und da sollte man auch keine Ausnahmen davon gelten lassen.
Am Telefon eine Hörerin aus Dresden. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo.
Schönen guten Tag und Grüße nach Dresden. Bei Ihnen geht es um Asthma vor allem.
Ich bin 79 Jahre alt und habe seit circa 7-8 Jahren Asthma. Und war jetzt kürzlich zum Lungenröntgen und da wurde festgestellt, so habe ich es im Befund gelesen, Zeichen des Emphysmen. Jetzt habe ich nachgelesen und habe gefunden, dass es durchaus sein kann, dass der Körper zu wenig Antiprotease A1A herstellt. Jetzt meine Frage, wie kann jetzt geklärt werden, ob ich genügend dieses Mittels herstelle oder nicht?
Herr Vogelmeier.
Ja, also zunächst zu dem Röntgenbild. Das Röntgenbild bei Asthmatikern ist diesbezüglich nicht aussagefähig. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Das sieht man häufig Phänomene von Überblähung, von zu viel Luft, die aber nichts bedeuten. Das heißt, wenn es da keine anderen Anzeichen dafür gibt in der Lungenfunktionstestung, würde ich das nicht weiter verfolgen. Jetzt noch zu dem Thema mit der Antiprotease. Es ist eben so, dass es gibt eine angeborene Form, eine genetisch bedingte Form des Lungenemphysems. Das ist bedingt durch einen Mangel eines körpereigenen Eiweißstoffs. Der heißt Alpha-1-Antitrypsin oder Alpha-1-Antiprotease-Inhibitor. Das kann man ganz leicht messen im Blut. Das können Sie Ihren Hausarzt bitten, einfach mal messen zu lassen. Und wenn der Spiegel normal ist, dann ist das Thema vom Tisch.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Hörerin aus Dresden. Und Frau Schneider aus Frankfurt am Main ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe Asthma bronchiale seit 2 Jahren, nehme Cortisonspray und würde sehr gerne wissen, welche Heilungsstrategien in einer Kur an der Nordsee sehen.
Ja, es ist eine ganz wichtige Frage, was man eben außer medikamentöser Therapie auch beim Asthma bronchiale noch machen kann. Und da gibt es je nach dem, was Sie sozusagen für Grundvoraussetzungen mitbringen, werden Sie auf unterschiedliche Außeneffekte anders ansprechen. Es gibt Menschen mit Asthma, die sich bei der Nordseeluft außerordentlich wohlfühlen, es ist eine salzhaltige Luft, und die da richtig aufblühen, die viel besser Luft kriegen als zu Hause. Es gibt aber auch Menschen, die durch den Wind, der dort herrscht, durchaus auch Atembeklemmungen entwickeln können. Andere Menschen fühlen sich in der Hochgebirgsluft viel besser, weil dort die Allergenbelastungen wesentlich geringer sind. Also ich kann Ihnen nur raten, das einfach mal auszuprobieren.
Also kann man nicht vorhersagen, muss man testen.
Muss man testen, ja.
Okay. Ich bedanke mich bei Frau Schneider in Frankfurt am Main. Und wir haben eine Hörerin, die aus Koblenz angerufen hat. Sie berichtet, sie hat eine leichte COPD und die Hausärztin ist gegen Antibiotika, der Internist pro, und sie fragt, was tun. Also wann kommen Antibiotika überhaupt in Frage?
Ja, Antibiotika kommen nur dann ins Spiel, wenn die Patientin eine solche akuten Ereignisse, solche akuten Exazerbationen hat. Wenn sie die erleidet, dann geht es um die Frage, können das Bakterien sein? Und das wiederum macht man fest an dem, wie der Auswurf aussieht. Also wenn der Auswurf vermehrt ist und wenn er eine grüne Farbe hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Bakterien drin sind, hoch. Und dann kann man ein Antibiotikum geben. Wenn das nicht so ist, macht eine antibiotische Therapie typischerweise keinen Sinn.
Am Telefon Frau Oppermann aus Niedersachsen. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich habe festgestellt, dass ich seit etlichen Jahren immer kurzatmiger werde. Das hat sich in der letzten Zeit so gravierend verschlechtert, dass ich mich schon bei der kleinsten Anstrengung, wenn ich hier die Treppe hochgehe, dass ich da keuche und mich hinsetzen muss. Jetzt habe ich das mit einem Arzt besprochen, der sagt, das könnte durchaus auch von den Beta-Blockern kommen. Könnte das sein?
Also Beta-Blocker können eine Verengung der Bronchien machen, wenn ein Betroffener ein Asthma bronchiale als Grunderkrankung hat. Wenn Sie kein Asthma haben, dann dürften Beta-Blocker an Ihren Bronchien nichts machen. Sodass das erstmal zu prüfen wäre, ob bei Ihnen Anhaltspunkte für ein Asthma bronchiale vorliegen. Das kann man in einer entsprechenden Praxis oder Spezialabteilung entsprechend testen. Und dann kann man Ihnen diese Frage konkret beantworten.
Das wäre wunderbar. Da ist meine Frage schon mit beantwortet.
Ja.
Haben Sie recht, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Frau Oppermann aus Niedersachsen, Grüße in den Norden. Ein Hörer bittet noch oder doch noch mal etwas zu differenzieren. Ist chronische Bronchitis immer gleich COPD oder geht es da eigentlich um unterschiedliche Dinge?
Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn ich das zuerst nicht klar gemacht habe, dann möchte ich es nochmal hier tun, an dieser Stelle tun. Also chronische Bronchitis kann eine Vorstufe zur COPD sein. Das heißt, die Symptome Husten und Auswurf können der mit der COPD verbundenen Verengung der Atemwege vorausgehen. Aber es gibt sehr viele Patienten mit chronischer Bronchitis, die nie die Verengung der Bronchien entwickeln, die also sozusagen diesen nächsten Schritt nicht machen. Und dementsprechend muss man das schon ganz deutlich auseinanderhalten. Auch die Therapiekonzepte sind ja sehr unterschiedlich und dementsprechend sollte man das nicht in einen Topf werfen.
Ein Hörer aus Hannover fragt nochmal, was ist eigentlich gemeint mit Bronchiektase und was steckt da sozusagen dahinter?
Ja, Bronchiektasen bedeutet eine Ausstülpung der Bronchien, das heißt die Bronchialwand ist kaputt und das führt dann dazu, dass sich so richtige Säcke bilden in den Bronchien und in diesen Säcken können sich Bakterien festsetzen, die dann viele unangenehme Symptome machen können. Die Patienten leiden eben häufig unter großen Mengen von Auswurf und das kann auch die Patienten sehr belasten, kann sehr viele Symptome verursachen, kann auch immer wieder in Lungenentzündungen münden, also das ist eine schwerwiegende Erkrankung. Und da kann man der Betroffenen nur raten, dass sie sich in einer entsprechend ausgewiesenen Spezialabteilung sehen lässt. In aller Regel sind das Universitätskliniken oder Schwerpunktabteilungen, wo man sich mit dieser Thematik auskennt. Und da sei nochmal angemerkt, dass wir da in Deutschland ja durchaus einen Mangel haben an entsprechend qualifizierten Abteilungen, insbesondere auf Universitätsniveau. Also ich kann nur raten, sich da entsprechend in fachliche Hände zu begeben.
Ein Hörer, Herr Tenko aus Niedersachsen, hat angerufen, macht sich Sorgen um seinen Vater. Der hat in den letzten 4 Jahren 3-mal eine Lungenentzündung gehabt. Jedes Mal muss ein Antibiotikum gegeben werden. Er fragt, was kann man da noch tun?
Ja, das ist ein häufiges Phänomen, die Frage, was macht jemanden empfänglich für wiederkehrende Infektionen? Die Antwort ist an sich sehr simpel. Man muss die Lunge sehr genau untersuchen. Gibt es an der Lunge ein Problem? Hat die irgendeinen Faktor, warum sie sozusagen den Betroffenen empfänglich macht? Zum Beispiel, wir haben gerade angeführt, Bronchiektasen. Es gibt andere Strukturerkrankungen der Lunge, die zu Entzündungen führen können. Es kann auch sein, dass irgendwo eine Verengung eines Bronchus, eines Atemwegs besteht und damit sozusagen sich dahinter Schleim ansammeln kann, der sich dann entzündet. Und letztlich kann auch ein Immundefekt dahinter stecken, also ein Mangel an Antikörpern. Auch das ist eine immer wiederkehrende Ursache, potenziell mögliche Ursache für so etwas. Auch das kann man mit entsprechender Labordiagnostik abklären.
Frau Begal ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, folgendes, ich habe ein Enkelkind, also ich habe insgesamt 5, aber eines dieser Enkelkinder wird jetzt im Frühjahr 5 Jahre alt und dieser Junge hat seit Kleinkind, Babyalter Luftnot und ja, der ist in kinderärztlicher Betreuung. Er hat chronische Bronchitis, er muss täglich inhalieren und nun bin ich Rentnerin geworden und ich möchte diesen kleinen Butcher eben auch zu mir nehmen, so wie eine Art Kur. Weil wir in der Nähe der Ostsee wohnen. Ich hoffe, dass die Ostsee gut ist für dieses Krankheitsbild. Dann wollte ich gern fragen, wenn das also günstig ist, an der Ostsee zu spazieren, kann man vielleicht auch bestimmte Übungen machen? Und könnte man auch, wenn man so als Laie den Eindruck hat, das Kind, dem geht's gut, er ist gesund, in Anführungsstriche, kann man dann vielleicht auch das Inhalieren weglassen?
Also eine Diagnose chronische Bronchitis bei einem kleinen Kind ist was, das würde ich mich nicht trauen, die Diagnose zu stellen. Ich würde sagen, da stimmt irgendwas nicht. Ich nehme mal an, dass das Kind immer wieder mal Luftnot und Husten hat. Bis zum Alter von 6 Jahren ist die Diagnose Asthma auch schwer zu stellen. Also auch das kann möglicherweise dahinter stecken. Und ich würde auf jeden Fall die von offensichtlich hinzugezogenen Fachleuten empfohlene Inhalationstherapie nicht beenden, sondern würde die fortsetzen. Wie ich zuerst schon gesagt habe, entsprechende Reizluft, also mit einer erhöhten Salzkonzentration, kann sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen positive Effekte haben. Aber bitte nicht die Medikation absetzen.
Ich bedanke mich bei Frau Begal. Ein Hörer aus Nürnberg hat angerufen, er berichtet, er wird immer kurzatmig, bekommt Stechen in der Lunge und Schleim nach Kontakt zu Duftstoffen und zum Beispiel auch, wenn er Druckwaren riecht. Was ist dann mögliche Ursache? Wie kann man das therapieren?
Ja, also dahinter kann stecken, dass ein Phänomen, das nennt man überempfindliche Bronchien oder bronchiale Überempfindlichkeit. Das heißt, dass bestimmte Außenreize, die einem gesunden Bronchialsystem nichts machen, eine Verengung der Atemwege auslösen. Wenn das sehr ausgeprägt ist, kann alles Mögliche so eine Verengung der Bronchien auslösen. Das kann Parfum sein, körperliche Anstrengung, kalte Luft, Rauch, also alle möglichen Außenreize können solche Verengungen der Atemwege dann nach sich ziehen. Das kann man testen, man kann das herausarbeiten und man kann das auch behandeln, sodass die Empfindlichkeit gegenüber all diesen Stoffen auf ein normales Maß reduziert werden kann.
Ein Hörer hat uns gemeldet, fragt, gibt es einen Zusammenhang zwischen einer chronischen Bronchitis und einer Schlafapnoe, also verschlimmert eine Schlafapnoe oder löst die sozusagen auch die chronische Bronchitis aus?
Nein, das ist sicher nicht so. Also was man wissen muss, ist, wenn man eine Schlafapnoe hat und die mit einer, also um das kurz zu erklären, Schlafapnoe heißt, dass der Atemfluss im Schlaf gestört ist. Das kommt zustande dadurch, dass der Schlund verengt ist bei den Betroffenen in der Nacht im Schlaf. Wenn man die dann mit einer Maske behandelt, eine Maske, eine sogenannte Schlafmaske, ist eine Art Druckschienung der großen Atemwege. Damit bleibt sozusagen der Schlund offen, das Schnarchen hört auf und die Atmung wird besser. Aber diese Masken, die typischerweise Nasenmasken sind, können dann dazu führen, dass es zu einer Veränderung der Nase kommt, dass die Nasenatmung verschlechtert wird. Und das kann wiederum die Folge haben, dass dann Sekret aus der Nase hinten in die Lunge läuft und dieses Sekret kann dann entsprechende ungünstige Effekte haben. Aber das Problem liegt dann nicht primär in der Lunge.
Über das Rauchen haben wir gesprochen und das Aufhören mit dem Rauchen. Über das Passivrauchen haben wir noch nicht gesprochen. Eine Hörerin sagt, sprechen Sie das doch bitte an. Sie hat ein Problem bei der Arbeit, weil die Luft von der Raucherecke sozusagen ins Gebäude reinzieht.
Ja, Passivrauch ist sicher auch ein wichtiger Faktor, ist nicht bei weitem nicht so gut untersucht wie Aktivrauch, aber es gibt einige Studien, die nahelegen, dass es auf jeden Fall ein Risikofaktor für eine Reihe von chronischen Lungenerkrankungen darstellt. Das reicht von Asthma über chronische Bronchitis bis zur COPD und sollte, wenn irgend möglich, vermieden werden.
Chronische Bronchitis, das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Zu Gast im Studio Professor Klaus Vogelmeier, Direktor der Klinik für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Lungenheilkunde am Universitätsklinikum in Marburg. Vielen Dank, Herr Professor Vogelmeier, dass Sie hier waren.